Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Die russische Schriftstellerin Guseljachina ist Lehrerin und Filmemacherin gewesen und dann debütiert sie mit 38 und mit dem Roman Suleika öffnet ihre Augen. Guseljachina feiert damit einen Welterfolg. Ihre detailreiche Geschichte einer tatarischen Bäuerin in der Stalinzeit ist von der Großmutter inspiriert und auch der zweite Roman spielt unter der Herrschaft Stalins. Jetzt gibt es den dritten Roman auf Deutsch, Wo vielleicht das Leben wartet. Olga Hochweiß hat das Buch gelesen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
In welcher Zeit bewegen wir uns diesmal? Wovon erzählt der dritte Roman?
Ja, der Roman führt uns ins Jahr 1923. Die junge Sowjetunion ist vom Bürgerkrieg gezeichnet. Überall im Land herrscht Not und vor allem Hunger. Und so auch in der Stadt Kasan, das ist die Geburtsstadt übrigens von Guseljachina, in einem prächtigen vorrevolutionären Palast leben elternlose Kinder, die haben dort Aufnahme gefunden in einer Art improvisiertem Kinderheim, in dem es praktisch nichts zu essen gibt. Viele der Kinder haben auf der Straße gelebt, lange Zeit sind völlig verwahrlost, entkräftet. Sie kommen aus unterschiedlichsten Regionen der Sowjetunion, aus Tatarstan, aus Baschkirien, der Ukraine, sogar aus Sibirien. Und nun kommt von oberster Stelle der Befehl, die halbwegs transportfähigen Kinder mit einem Zug nach Usbekistan zu evakuieren, genauer gesagt nach Samarkand, wo die Lebensmittelsituation besser sein soll. Und diese Reise über mehr als 4000 Kilometer und einen Zeitraum von rund 5 Wochen, die bildet den Stoff für dieses Roadmovie.
Und wen rückt Jachina ins Zentrum dieses literarischen Roadmovies?
Das sind zwei Personen und sie verkörpern auch sehr zugespitzt ganz gegensätzliche Haltungen. Da ist Dejew, ein junger Russe, ehemaliger Rotarmist, der nun für die Eisenbahn arbeitet und die Leitung dieses Kindertransports übernimmt. Ein einfacher Kerl, das Herz am rechten Fleck, die bereitgestellten Waggons putzt er zum Beispiel erstmal selbst, weil es sonst keiner macht. Und die selbst todkranken Kinder nimmt er auf, solche, die es nicht mal mehr selbst schaffen, zum Bahnhof zu laufen und die er dann mit irgendwelchen organisierten Wagen transportiert. Es ist Oktober, kalt, keins der Kinder hat Schuhwerk, also er besorgt mal kurz 500 Paar Schuhe und zwar, weil er sich mit viel Überredungskunst bei der Militärakademie vorstellig macht und diese Schuhe bekommt, um sie dann gleich wieder zurückzubringen. Es fehlt an allem, an Kleidung, an Essen, an Brennholz für diesen Zug und vieles davon kann dieser Dejew, der so clever ist, ja geradezu wie von Zauberhand organisieren. Es sterben dennoch sehr viele Kinder auf dieser Reise, worauf er dann wieder deren Plätze mit Kindern füllt, die von der Straße kommen, die entlang dieser langen Zugstrecke dabei sind. Und diese nicht ganz linientreue Haltung, die steht im Kontrast zu einem ja geradezu Feldwebelcharakter einer mitreisenden Funktionärin. Berlaja heißt sie, die Weiße. Eine Kommissarin, die aus Moskau entsandt ist als Begleitperson. Die beiden geraten in Konflikt miteinander permanent, aber welche Überraschung, es entwickelt sich ja doch eine gewisse Annäherung zwischen den beiden.
Ach.
Und das Happy End gibt es allen Hürden zum Trotz, auch für die Kinder. Der Zug kommt an nach rund 660 Seiten.
Wie wird das alles erzählt?
Sehr farbig, sehr bildreich. Kein Wunder, wir haben es bei Guseljachina ja mit einer studierten Filmemacherin zu tun. Geradezu cineastisch genau, detailverliebt beschreibt sie all das vom Innern des Zugs bis hin zu den Regeln und Gewohnheiten, bis zum Essen, das sich dann doch organisieren lässt. Und sie ergänzt das Geschehen zudem durch Rückblenden auf vorangegangene Inspektionsreisen dieser erwähnten Kommissarin Berlaja, die sie während des Bürgerkriegs unternommen hatte in viele Regionen des Landes. Und da liest man eine wirklich brutale und auch schonungslose Darstellung menschlichen Leids. Da gibt es Kannibalismus, Menschen werden verrückt. Ja, das lässt sich eigentlich gar nicht so zusammenfassen. Es ist auch in der Lektüre manchmal schon wirklich schwer auszuhalten. Vor allem zum Beispiel, wenn sie die Perspektive ganz plötzlich wechselt und uns aus der Sicht von Kindern erzählt, was ihnen angetan wurde oder wie sie diese letzten Jahre verbracht haben. Und dennoch, also diese Lektüre ist dann doch ziemlich ambivalent, denn gleichzeitig, und das irritiert in Verbindung mit dem eben beschriebenen, gibt es diesen erwähnten Liebeskitsch, da gibt es diverse Abenteuer und geradezu märchenhafte Elemente. Also etwa gegen Ende des Romans, als dann zum Beispiel die Gleise in der zentralasiatischen Wüste kurz vor Samarkand verschwinden, aber dank lokaler Stammesfürsten dann auch doch mal schnell neue Gleise gebaut werden können, damit die Kinder weiterfahren. Also Guseljachina ist ja in Russland eine Bestseller-Autorin und diese Erfolgsformel aus historischem Drama und Spannung und Abenteuer, die ist hier schon sehr krass ausgebildet.
Aber wie ist es Ihnen dabei gegangen? Hat Sie der Roman dann am Ende doch überzeugt oder war es dann viel zu viel Serienvorlage, sage ich jetzt mal?
Es bleibt eine gewisse Ambivalenz zurück, muss ich sagen. Und dennoch muss ich auch genauso hinzufügen, dass es ja verdienstvoll ist, dass Güzel Yachina auch wieder in diesem Roman, wie auch bei den zwei Vorgängerwerken, diesen Fokus legt auf so gar nicht oder wenig bekannte Kapitel der sowjetischen Geschichte. Wir hören jetzt in den letzten Monaten viel vom Holodomor in den frühen 30er Jahren, 10 Jahre zuvor. Aber diese Hungersnot eigentlich in vielen Regionen der Sowjetunion, das ist vielleicht nicht jedem so auf dem Schirm gewesen. Und dass sie so viel romantisiert, ist vielleicht auch dem Wunsch geschuldet, bei allen Abgründen dieser sowjetischen Geschichte sowas wie Menschlichkeit zu feiern. Und am Ende des Romans listet sie dann über mehrere Seiten die 500 Spitznamen dieser Kinder auf, die es geschafft haben bis nach Samarkand. Und das fand ich dann schon ein sehr besonderes Finale, wie ich es wirklich noch nie gelesen habe.
Olga Hochwass rezensiert Güzel Yachina, wo vielleicht das Leben wartet. Der von Helmut Ettinger übersetzte Roman mit rund 590 Seiten ist bei Aufbau erschienen und kostet 26 Euro.